ARD.
Jeder Mensch hat eine Leiche im Keller, wenn um das Thema Versicherung geht.
Am Abend statt Netflix machen wir Patientenverfügung.
Genau, dann packst du deine Kinder zu Großeltern, weißt du, und dann macht die romantische Money Date.
Bitcoin. Ich stelle mir da immer vor, wie in so einer, wie so im Casino oder wie so Spielgeld.
Dann hat sie gesagt, ich möchte jetzt aktiver werden. Ich möchte jetzt traden.
Mhm.
Ja, 87.
Oh!
Ja.
Sag mal, wie viel Spielerin steckt in dir? Hallo, ich bin Friederike Kempter, eigentlich Schauspielerin, aber auch Frau, Mutter, Partnerin, Freundin und notgedrungen meine eigene Finanzmanagerin. Und deshalb bin ich euer Host im Podcast 40 plus nur für Frauen. Hier nehmen wir uns die Zeit und suchen nach Antworten auf Fragen, die wir uns so vielleicht noch nie gestellt haben. Wenn dein Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird durch eine Scheidung oder einen Todesfall, was tun? In dieser Folge sprechen wir darüber, wie du dich finanziell absichern kannst, um in solchen Situationen nicht mit leeren Händen dazustehen. Wir klären mit Frauenfinanzexpertin Carolina Decker, welche Vorsorgemaßnahmen wirklich wichtig sind und geben dir praktische Tipps, wie du langfristig für dich und deine Zukunft sorgen kannst. Ich habe eine Freundin, die war in einer Beziehung, die gar nicht gut war, verheiratet mit einem Mann und es lief schon lange nicht mehr gut und eigentlich wollte sie gar nicht mehr in dieser Beziehung sein. Aber sie hat sich nicht getraut, sich zu trennen oder scheiden zu lassen, weil da ganz viel mit dran hing. Da war ein Haus mit dran, da war auch eine gewisse finanzielle Abhängigkeit dran, weil sie in ihrem Beruf Arbeitszeiten reduziert hat, weil sie auf die Kinder aufgepasst hat und weil alles so miteinander verwoben war. Wie kann man das verhindern, dass man in so eine Position kommt und also quasi seine Freiheit verliert und nicht so entscheiden kann, wie man das vielleicht gerne möchte?
Das ist natürlich nicht ein einfaches Thema, aber betrifft ganz viele Frauen in Deutschland. Ja, wenn du ganze Statistiken schaust, dann jeder vierte Paar lässt sich scheiden.
Mhm.
Ja, also das gehört sozusagen mittlerweile jetzt zu unserer Gesellschaft leider. Was man machen kann, dann sollte man sich vorher schon jetzt Gedanken machen bezüglich der Ehevertrag. Ich bin großer Fan von Ehevertrag. Warum? Weil das regelt von vornherein alle möglichen Themen. Ich weiß, dass vielleicht klingt das nie so emotional.
Und nicht romantisch.
Aber wir wollen natürlich diese Situation vermeiden, wenn eine Frau dann alleine steht ohne finanzielle Unterstützung. Also Ehevertrag, mein Ehevertrag kann man alle möglichen Themen da reinschreiben. Wie viel Geld bringt jeder Teil von er teilt quasi mit.
Mhm.
Man kann das richtig vernünftig quasi auch berechnen, was bekommt man jeder Teil nach dem Scheidungsfall. Und diese Sache soll man tatsächlich schon jetzt frühzeitig besprechen, bevor man sich in den...
Genau, wenn man noch miteinander gut ist und nicht im Streit ist, ist es natürlich besser, ruhig und mit Liebe im Herzen da ranzugehen, als dann, wenn es verkantet und vielleicht schon im Krieg, wenn man sich schon im Krieg befindet.
Ja, und ich muss sagen, wir begleiten ganz viele Frauen in verschiedenen Lebenssituationen. Von Frauen, die jetzt gerade mit dem Thema starten, Investment starten, junge Studentin, die jetzt in der Lage ist, so Kleinbetrag anzulegen, aber wir begleiten auch wirklich hoch qualifizierte Frauen, Akademikerinnen, die haben nie mit dem Thema, diese Berührungspunkte mit dem Thema Finanzen nie gehabt. Also mega schlaue Frauen, aber das Thema Finanzen haben nie mal so auf der Seite geschoben.
Mhm.
Ja, und
haben sich oft darauf wirklich noch traditionell darauf verlassen, dass der Mann diese Geschichten regelt.
Genau,
oder?
Und da 99% dieser Aha-Moment kommen in den Fall, wo nie so wirklich gut in Beziehung läuft, wo wirklich kurz vor der Scheidung stehen und die sagen, ach, warum habe ich dann vorher mit dem Thema nicht gestartet? Das ist eigentlich nie so kompliziert. Ich bin nicht die Einzige, die jetzt diesen Weg gehe. Also wenn alle anderen Frauen haben das geschafft, schaffe ich das auch.
Ja.
Und wir hatten auch viele tatsächlich bittere Fälle nach dem Scheidungsfall, wo kommt so richtig wirklich so sehr, sehr so bittere quasi Verfolge, wird quasi gelistet, okay, weil der Mann hat gesagt, nö, ich zahle nicht rein, ich zahle keine Unterhaltung von die beiden Kinder. Die Frau hat gesagt, ja, aber du hast Vermögenswerte. Und dann haben sie wirklich so richtige Spiel und Krieg zwischen die beiden. Ja. Dann kommen in den Spielen so Fotos, wo man sieht, der Mann hat Rolex gehabt auf den Fotos, damals aus dem Familienurlaub. Ja, und die Frau gesagt, guck mal, er hat Rolex, er kann sich das leisten, er hat nicht nur ein Rolex, sondern ein paar Rolex. Und der Mann kommt zurück und sagt, nee, das habe ich von meinem Freundschaftskreis ausgeliehen oder was noch immer. Also dann geht man wirklich schon jetzt an dieses so schmutzige Camp. Unnötig, total unnötig.
Unnötig, wenn wir uns unsere Unabhängigkeit und Freiheit auch finanziell selber erarbeiten und dann erhalten würden.
Und von allem, wenn man über dieses Thema Finanzen in Partnerschaft schon jetzt rechtzeitig spricht. Also das geht darum, nicht nur zu sich unterhalten, okay, wie viel verdienst du quasi als mein Partner oder Partnerin, sondern geht es darum zu überlegen, okay, machen wir Gemeinschaftskonto, machen wir getrennte Konto. Falls wir getrennte Konto machen, wie machen wir unsere Budget?
Ja, oder auch zum Beispiel die Frage, der eine verdient viel mehr als der andere. Was ist gerecht? Also ist es gerecht, der eine übernimmt die Miete, der andere übernimmt vielleicht andere Anteile?
Genau. Also wichtig ist, das wird nie 50-50 aufgeteilt. Das sollte nie 50-50 aufgeteilt, weil das ist an der Realität vorbei. Sondern in meisten Fällen ist es leider immer noch so, dass die Männer verdienen mehr als Frauen. In Deutschland Gender Pay Gap liegt bei 21%. Ja, also das heißt, Frauen verdienen immer noch weniger. Und wenn... Ich glaube, die große quasi Unterschied zwischen die Gehälter kommt in dem Fall, wo die Paar entscheidet, sich Kinder zu bekommen.
Ja.
Weil dann du als Frau fällst raus aus dem Job, aus dem Beruf. Manche kannst du bis zum Mutterschutz machen, manche geht nicht aus verschiedenen Gründen. Genau, und da ist dann dieser Moment, okay, wer bleibt zu Hause, wer übernimmt die Elternzeit, wie viele Monate nimmt jede von uns Elternzeit sozusagen. Und dann, wenn die Frau zu Hause bleiben sollte, weil in meisten Familien ist das tatsächlich der Fall, dann muss man natürlich offen darüber sprechen, was wäre denn Ausgleich in dem Fall.
Also ein finanzieller Ausgleich.
Ausgleich.
Dass der Mann quasi seiner Frau Geld gibt in der Zeit?
Ja, ja. Das muss nicht in der Form so auf dem Konto überweisen, sondern das könnte man sagen, okay, das Geld, die ich in der Zeit, wo ich in Elternzeit bin, ganz normal verdienen könnte, bitte legt das Geld auf Wertpapierdepot und investiert für mich.
Okay.
Oder investiert in Kind. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also du musst davon ausgehen, wenn die Frauen, durchschnittliche Lebenssituation vor deutsche Frauen, die haben zwei Kinder und sie entscheidet sich mit einem ersten Kind in Elternzeit zu gehen. Und sie bleibt ein Jahr zu Hause. Das heißt, alleine diese ein Jahr zu Hause, das ist schon jetzt Gap von 7%.
Wow.
7%. Und bei mir das zusätzliche Kind ist noch mehr.
Das gilt also am besten schon...
Ausgleich. Am besten Ausgleich.
Und relativ früh auch schon besprechen.
Ja, auf jeden Fall besprechen. Und wie gesagt, wenn du weißt, nach dem Elternsein kommst du wieder zum Job, dann kannst du sagen, okay, diese ein Jahr würde ich, überbrücke ich zu Hause. Ja? Häufig ist das so, dass die Frauen, wenn die wieder zum Arbeit zurückkommen, die kriegen nicht die gleiche Job oder ihre Stelle ist besetzt schon. Oder die kommen nicht in Vollzeit gehen, sondern gehen in Teilzeit. Teilzeit. Das ist natürlich, das triggert genau diese Rentenlücke extrem.
Das heißt, es wäre auch ein Thema auch vom Invest, also oder auch von der eigenen finanziellen Sicherheit, was man schon, bevor man Kinder bekommt, dass man sich da überlegt, wie kann ich die Zeiten, in denen ich dann weniger verdiene, entweder mein Partner schaut darauf, was natürlich gerecht wäre, dass es dann Ausgleich gibt, oder ich sorge da auch selber für mich?
Ja, oder du sorgst selber für dich. Oder ihr macht etwas anderes. Oder ihr sagt zum Beispiel, du hast, also im Best-Case-Szenario, du hast eigenes quasi Wertpapiere-Depot, Investment-Portfolio. Dein Mann hat eigenes Investment-Portfolio und dann liegt die quasi gleichzeitig Geld für eure Kinder. Und je früher und wir haben gelernt, je früher man startet, desto besser.
Ja.
Kinder profitieren extrem von dem Zinseszinseffekt. Also das heißt, mit dem Portfolios für die Kinder kann man wirklich, sollte man so oder so langfristig denken, erst der Führerschein, erst das Studium, was noch immer kommt. Ja? Und dann kannst du zum Beispiel sagen, okay, vor dem Kinder haben wir immer so gleichzeitig auf dem Seite im Investmentkonto geparkt. Ne?
Okay, aber heißt es, warte mal, für die Kinder, auch darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es geht ja jetzt noch weiter, um Gottes Willen, ich dachte, ich wäre jetzt schon mit der Idee an mein eigenes Invest, wäre ich schon fertig, aber das stimmt in diesem Falle gar nicht. Das heißt, pro Kind macht man auch noch mal ein kleines Depot auf? Ja. im besten Falle?
Ja, du kannst zum Beispiel ganz einfach Kindergeld anlegen und investieren. Mhm. 255 Euro pro Kind, jeweils Wertpapiere da offen unter deinem Kindernamen oder lass du das unter deinem Namen laufen. Also du hast grundsätzlich als Mutter zwei Möglichkeiten. Entweder läuft der Investmentportfolio unter deinem Namen und wenn das Kind sozusagen reif ist, dann überweist du das Geld in dem Fall.
Aber wann ist das Kind reif? Na, nicht unbedingt mit 18?
Manchmal schon, manchmal schon. Das viel hängt davon tatsächlich, wie gut sind Finanzwissen, ne? Sozusagen. Aber du kannst zum Beispiel dann mit dem 18. Geld schenken. Und in Deutschland ist das so, dass jede 10 Jahre du darfst dein Kind maximal 400.000 Euro steuerfrei schenken.
Hui. Ja, okay.
Naja, in Zeithorizont von 10 Jahren. Genau, also das heißt, du kannst Geld aus dem Portfolio nehmen und sagst, hey, wurde eine Führerschein, nehmen wir raus. Oder du möchtest im Ausland studieren, dann nehmen wir teilweise Geld aus und so weiter und so fort. Das ist Option Nummer 1. Oder Option Nummer 2 ist, eigenes Kinderdepot zu eröffnen.
Okay, ja, also auf den Namen von Anfang
genau,
an.
Genau, der Name von das Kind. Also auf gar keinen Fall Bausparvertrag oder solche Sachen, die das macht keinen Sinn, sondern tatsächlich vornherein Investmentkonto.
Sag mal, Bausparvertrag, macht Bausparvertrag überhaupt noch Sinn? Oder würdest du sagen, alles aus Bausparvertrag, wenn man den auflösen kann, dann nimmt man das Geld da raus und macht irgendwas anderes?
Und dann investiert man tatsächlich. Das Geld. Okay. Genau. Und wichtig ist zum Beispiel, guck mal, wenn du Wertpapiere-Depot für deine Kinder hast, dann kannst du immer sagen, wenn die Kinder irgendwann so 13, 14 sind, ne, die brauchen keine klassischen Spielzeuge. Mhm. Ja, sondern du kannst sagen, okay, zum Geburtstag sollte Omi Opi Geld schenken. Und dann überweisen man direkt auf dem Kinderdepot.
Und man kann die dann irgendwann, kann man denen dann auch erklären, guck mal, das ist dein Depot, so entwickelt sich das. Also man kann das dann auch nehmen, um die dann auch ranzuführen, um eine Finanzerziehung damit vielleicht auch zu leisten.
Genau, genau. Und dann wichtig ist, dass du das denen zeigst und irgendwann lässt du denen selber das zu probieren. Ja? Mhm. Auch wenn die in erster Linie Quatsch damit machen und kaufen, keine Ahnung, was für eine Aktien. Trotzdem, die sollen selber diese Erfahrung machen. Die sollen selber lernen, quasi mit dem Thema umzugehen. Ja.
Kannst du aus deiner Praxis mir berichten, mal von Schicksalen, von Wegen, denen du so begegnet bist und die eben mit diesem Thema Finanzen so eng zusammen sind und wo es durch vielleicht den neuen Umgang mit Geld zu Lösungen kam?
Ja, also zum Beispiel, wir hatten auch letztes Jahr einen Fall gehabt, wo leider, also das war ein verheiratetes Paar, zwei oder drei Kinder und der Mann ist im Autounfall gestorben. Und die Frau, die wusste gar nichts über das Thema Finanzen. Sie wusste nur, dass die einen Kredit haben, aber sie wusste auch nie, sie waren auch nie sicher, bei welcher Bank.
Oh wow. Ja.
Das heißt, die kommt die erste Mahnung, dann kommt die zweite Mahnung, dann hat sie, dann sie war dann quasi unter Druck gesetzt, selber an diese Thema reinzugehen, ja, weil Bank interessiert nicht das. Du musst weiter Raten zahlen, interessiert nicht dein privates Schicksal sozusagen. Und das war sehr, sehr bitter in ihrem Fall. Also da muss man wirklich bei, also diese Fälle haben wir häufiger, also so klassische Thema Unfall. Oder ich hatte auch einen Fall, wo ein Mann liegt im Koma und die Frau konnte leider keine Banktätigkeiten, Transaktionen machen, weil die haben nie Generalvollmacht eingerichtet.
Also warte mal, das heißt Generalvollmacht, ich gehe jetzt nach Hause und check das mit meinem Partner, wie das aussieht mit Generalvollmacht?
Also grundsätzlich, wenn du nach Hause gehst, also du stehst sicher, okay, du hast genug Notgrosche, das haben wir gesagt.
Das haben wir gesagt.
Genau, dann öffnest du Wertpapiere-Depot unter deinem Namen und dann legst du schon jetzt Geld ein, entweder als einmalige Summe und am besten nochmal monatliche Sparrate dazu. Dann spricht ihr beide, okay, was machen wir für die Kinder? Ja. Öffnen wir unter deinem Namen oder unter Kindername? Weil natürlich, wenn du das unter Kindernamen eröffnen würdest, dann musst du immer Zusage oder Zusage von beiden Eltern sagen. Logisch, ja, das heißt, im Scheidungsfall musst ihr euch trotzdem einigen. Ne?
Okay.
Das ist jetzt natürlich der Punkt. Deswegen bin ich auch sehr großer Fan, tatsächlich teilweise Portfolio unter eigenes Namen als Mutter zu haben.
Ja.
Im Scheidungsfall ist das tatsächlich dein Geld sozusagen. Ja. Ja. Genau, also das klärt ihr. und startet ihn dann mit dem Investment. Ja, jetzt ist gerade sehr turbulent, das heißt, du kannst viele quasi Aktien, ETFs, Anleihe-ETFs sehr kostengünstig kaufen. Ah, ja, siehst du, dann kannst du jetzt richtig diesen Schwung nehmen. Dann checkt ihr als nächster Punkt eure Versicherungen. Und jeder Mensch hat eine Leiche im Keller, wenn es das Thema Versicherungen gibt. Bestimmt.
Also ich glaube auch sogar, es kann sein, dass wir noch zwei Hausratsversicherungen haben, vielleicht von früher noch, dass wir beide, weil ich habe meine nicht gekündigt.
Ja, dann genau, das ist der Punkt. Welche Versicherungen habt ihr? Mhm. Was braucht ihr überhaupt? Ne? Guckt ihr ganz genau, wie viel kosten die Versicherungen pro Jahr? Ja? Mhm. Mittlerweile gibt es so viele Anbieter, gibt es diese vergleichbaren Portale, Check24, Versicherung, Vergleich und so weiter und so fort. Du gibst ganz einfach die Namen von der Versicherung, Produkt und dann spuckt die dich quasi ganze Internet, okay, diese Versicherung, diese Anbieter lohnt sich dir nicht, sozusagen. Ja. Also das checkt ihr. Dann guckt ihr das Thema Lebensversicherung, Risikolebensversicherung.
Ja.
Ja, was passiert im Todesfall?
Das haben wir.
Genau, also das ist angetickt. Und dann, last but not least, sehr unromantisch, aber das sind die drei Sachen. Erstens, das ist Generalvollmacht.
Ja.
Also jeder von euch braucht einen Generalvollmacht.
Das bedeutet, dass ich im Falle, also Koma oder Tod, dass ich an die Konten meines Mannes kommen.
Genau, dass du an die Konten reinkommst und dann kannst du weitere Überweisungen tätigen, Daueraufträge, Sparpläne und so weiter und so fort. Genau, deswegen braucht ihr beide. Zweite braucht die Patientenverfügung.
Ja,
das ist ziemlich lange Liste, da muss man sich wirklich Gedanken machen, was soll mit meinem Körper passieren, wenn ich im Koma liege. Sollen die ausschalten, sollen die mich trotzdem futtern, kurz und so weiter und so fort. Ja. Also davor braucht man ein bisschen mehr Relaxing-Wochenende, würde ich sagen, vielleicht Glas Wein sozusagen.
Okay, und dann mal am Abend statt Netflix machen wir Patientenverfügung.
Dann packst du deine Kinder zu Großeltern, und dann macht die romantische Money Date.
Ja.
Genau, Money Date, das ist auch der Punkt, das ist auch sinnvoll. Genau, also das guckt ihr als zweite Patientenverfügung und als dritte, das ist Testament.
Testament?
Ja.
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 Und im Testament schreibt ihr ganz genau, welche Vermögenswerte habt ihr beide. Also das muss nicht ETFs-Portfolio sein, das muss nicht Aktienportfolio sein. Das könnten die Immobilie sein, das könnten Schmuck, Gold, alle möglichen Themen sein.
Ein Auto.
Ja, ein Auto. Diamanten.
Diamanten leider nicht, aber vielleicht.
Ja, das wäre schön. Das wäre schön. Ja, genau. Aber dann listet ihr ganz genau, ne? Und dann schreibt ihr auch in Testament rein, wer sollt euer Vermögenswerte dann weiter managen. Falls, wenn einer oder andere stirbt oder im schlimmsten Fall, wenn die beide. Ne? Ja.
Ja, also mit diesem Thema können wir jetzt aber nicht enden. Jetzt müssen wir noch irgendwas haben, was uplifting ist.
Hä? Ja.
Ja. erzähl. Ich möchte, am liebsten hätte ich noch die Geschichte einer älteren Frau, die sich nie mit Finanzen beschäftigt hat, die das auch doof fand, also so wie ich, so ähnlich, und die sich dann damit beschäftigt hat und Freude daran gefunden hat und jetzt Millionärin ist. Nein, eine Frage habe ich noch. Kryptowährung. Das ist für mich ganz schrecklich. Kryptowährung, da sehe ich Trump und Konsorten, die ich weiß gar nicht, was das ist.
Und die Rechenzentren, ne?
Und die Rechenzentren, die unsere Umwelt kaputt machen. Kannst du was zu Kryptowährung sagen?
Also, wenn du möchtest ein bisschen spielen und wenn du ein bisschen so Spielbudget hast, sozusagen, und würdest du ausprobieren, kannst du gerne machen. Es gibt mittlerweile auch einige regulierte Plattformen in Deutschland, aber auch in Europa, wo du sogenannte Wallet, also das ist diese Investment-Kryptowährung-Konto einrichten könntest und dann so Kryptowährung kaufen. Aber falls du das machen möchtest, würde ich sagen, nicht mehr als 2% deines gesamtes Vermögens. Vermögen, ne? Alles, was du hast sozusagen. Und dann nur im Bitcoins und Ethereum. Alle anderen sozusagen Smallcoins, das macht keinen Sinn, weil erstens die Schwankungen sind extrem stark. Zweitens, dieses Thema bei den Smallcoins ist schon vorbei.
So, und jetzt frage ich dich, Bitcoin. Ich stelle mir da immer vor, wie so im Casino oder wie so Spielgeld, dass das wie so ein lustiger Fantasy-Coin ist. Was ist denn ein Bitcoin am Ende?
Bitcoin, das ist eine digitale Währung, die begrenzt quasi bis zu 20 Millionen begrenzt ist. Das heißt, irgendwann wird diese Bitcoins nicht mehr geben, nicht mehr produzieren. Das ist jetzt so nicht so wie man Geld, da kann man jeder Staat Geld produzieren quasi oder ausdrucken sozusagen. Also das hat man beim Bitcoin nicht.
Ja. Also ich kriege keinen Coin. Ich kann nirgendwo hingehen und sagen so, ich möchte das jetzt mal auf die Hand nehmen und in meine Geldbörse
doch,
tun.
Doch, mittlerweile die Sammler, die verrückte Sammler, die haben das jetzt.
Okay.
Mittlerweile kannst du in manche Länder Bitcoins tatsächlich zahlen.
Okay.
Bei uns in Deutschland, das ist jetzt nicht komplett zugelassen, aber du weißt bestimmt, ne, aus USA, Donald Trump wollte ich dann natürlich ein bisschen mehr freie Marke da drauf schaufeln. Ja, genau, also das ist eine Möglichkeit, ne? Aber was du auch natürlich an, weil du meintest, diese, ob kenne ich nicht Geschichte von der Frau, die plötzlich Millionärin wäre.
Ja.
Eigentlich kenne ich tatsächlich. Und sie hat sich das selber bearbeitet.
Okay.
Und sie kommt aus ganz normaler, durchschnittlicher deutscher Familie, keine Riesenvermögen angelegt. Sie hatte damals schlau ihrem Mann quasi gefolgt, die schon in diesen ganzen Thematik Aktienportfolio unterwegs war. Und sie hat ganz seine Portfolio ganz einfach kopiert.
Mhm.
Mittlerweile sehr, 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 sehr erfolgreich tatsächlich. Und als wir letztes Mal, ich glaube, das war Januar, Februar dieses Jahr, wir haben diese Portfolio-Checkup gemacht, ne? Und dann hat sie mir auch gesagt, wie viel Geld hat sie seit Aktienportfolio, als sie damals angelegt habe, wie viel hat sie verdient. Und dann hat sie gesagt, ich möchte jetzt aktiver werden. Ich möchte jetzt traden.
Mhm.
Ja, 87.
Oh!
Ja, mega. Also mega, mega toll. Also erstens, sie kommt gar nicht aus dem Finanzbranche, sondern sie hat lange Zeit diesen quasi Disziplin bei sich entwickelt, die Portfolio draufzuschalten. Ihr Mann ist vor 8 Jahren oder so gestorben. Mhm. Also das heißt, ich will nicht sagen, sie ist immer langweilig, aber sie hat sich ein Hobby gefunden, quasi nochmal nachzulesen und so weiter und so fort. Hat sie einiges richtig coole Einzelaktien, Dividendetitel gekauft, also die Aktien von Unternehmen, die kleine, aber feine Dividende ausschütten. Ja, und damit schon jetzt einiges Vermögens tatsächlich aufgebaut. Und als wir letztes Mal gesprochen haben, meinte, ja, ich glaube, wenn ich 100 wäre, dann knacke ich diese 1 Million. Ja,
cool.
Also man kann tatsächlich so machen, muss man sich mit mehr Zeit damit befassen. Und aus diesem Gefühl rauszugehen, nee, ich schaffe das nicht. Also es gibt viele Frauen, die haben gesagt, nee, ich weiß nicht, wie geht es dieses Thema? Und dann haben sie mit einem kleinen Schritt, Step by Step gestartet und plötzlich für sich wirklich dieses Thema gefunden.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, quasi über das Worst-Case-Szenario oder über die Umstände, wenn ich wenig Geld habe, wie komme ich zu viel Geld? Aber was ist denn, wenn ich auf einmal viel Geld bekomme, also durch ein Erbe, durch ein Lottogewinn? Was dann?
Investieren.
Investieren?
Auf jeden Fall investieren. Ja, also es gibt eine Studien, die sagen, dass die Leute brauchen tatsächlich pro Jahr nicht mehr als, ich glaube, 250.000 Euro gut zu leben. Ja?
Mhm.
Nicht mega High Standard und Premium, sondern gut zu leben.
Mhm.
Ja? Und wenn du weißt, okay, du kriegst eine Erbe, in 99% Fälle kriegst du Erbe aus dem Immobilienverkauf. Ne?
Mhm.
Also das heißt, du musst dann versteuern natürlich entsprechen. Mhm. Aber das, was üblich geblieben ist, kann man auf jeden Fall investieren. Und dann sollte man investieren. Und dann kannst du dir so Gedanken machen. Okay, ich habe schon jetzt mal meine kleine ETFs-Portfolio. Was wäre die nächste Assets-Klasse, wo ich mein Geld anlegen kann? Du musst nicht alles in ETFs packen oder Aktienfonds. Du kannst deine Portfolio, was wir vorher gesprochen haben, streuen und diversifizieren. Und du kannst zum Beispiel überlegen, Immobilie zu kaufen. Oder du kannst in Richtung Business Angel Investment gehen.
Was ist das?
Business Angel Investment, das bedeutet, du als Investorin leihst du dein Geld an den jungen Unternehmen, an den Startups an. Ja? Mit der Hoffnung, dass die Startups werden sich in den nächsten Jahren extrem gut entwickeln, werden die nächste Unicorns und nächste große Scale-Up. Leider im 80% Fehler, alle Startups, die in Deutschland quasi zustande kommen, die überleben erst 2 Jahre leider nicht. Ne? Also das heißt, das ist mit einem ziemlich hohen Risiko.
Also das heißt, dann ist das Geld auch weg?
Genau, dann ist leider dann Geld weg. Aber wenn man Glück hatte sozusagen, dann könnte man natürlich auch quasi dann einige Rendite erwirtschaften. Nicht im ersten Jahr, nicht im zweiten Jahr, sondern beim beim Exit von dem Unternehmen. Ne? Stell dir vor, du hast damals investiert in eine deutsche Mittelständeunternehmen, die jetzt gerade an der Börse geht. Ja? Und dann hast du Anteile an diesem Unternehmen.
Sag mal, wie viel Spielerin steckt in dir?
Wie viel Spielerin? Gute Frage. Ich würde sagen so 20%.
Und das gibt es aber unter deinen KollegInnen, Leute, die das noch mehr haben. Ist es ein Anreiz? Macht das Spaß? Ist das so mit so ein bisschen Adrenalin verbunden?
Nee, ich meine das nicht, gar nicht, um höhere Adrenalin zu haben. Ich habe genug sozusagen Adrenalin in Testosteron zu Hause. Ich habe 3 Kinder,
okay,
ja. So 3 Männer zu Hause. Also insofern, mir fällt das nicht. Aber ich mache das, weil ich als mein Beruf habe ich gelernt, dass damit ich besser diese Produkte und die komplette Branche verstehe, ich muss das selber probieren. Mhm. Das heißt, ich bin bei vielen Investment unterwegs. Ich habe
okay. Hab
fast bei jedem Online-Broker, Online-Banken ein Konto. Das okay. Macht man natürlich nicht. Das macht man ja. Auf gar keinen Fall. Ne?
Ja.
Aber ich möchte wissen, okay, wie funktioniert die Kundenservice bei denen? Wie kommt man überhaupt in der Interaktion mit den Banken? Weil nur so kann ich dann am besten beraten. Ja? Ja.
Aber hast du mal Invests getätigt, an die du zum Beispiel gar nicht so sehr geglaubt hast und die haben sich dann als total gut erwiesen? Also wurdest du selbst schon überrascht oder kannst du sagen mittlerweile, nee, ich bin da so tief drin, es kommt eigentlich immer so, wie ich das gedacht habe oder vorhergesagt habe?
Also wenn um das Thema quasi klassische Kapitalmärkte geht, also so ETF, Aktien, Fonds, da habe ich immer so sehr, sehr rational und ohne Emotionen reingegangen bin und dann habe ich tatsächlich das, was ich dann vorgesehen habe, dann habe ich an den Rendite rausgenommen. Was bei manchen Themen nie so 100% war, das sind zum Beispiel das Thema Business Angel Investment. Mhm. Ich unterstütze zum Beispiel auch gerne Unternehmen, die von Frauen gegründet sind, als Gründerinnen sozusagen. Mhm. Und ich habe in der Vergangenheit viele Investments gemacht. Nicht nur im Frauenteam, sondern auch gemischte Teams und so weiter. Und da hatte ich zwei Fälle, wo die Startup es leider nicht überlebt. Mhm. Ja? Aber das habe ich im Kauf genommen. Das wusste ich, okay, das konnte so sein. Und das habe ich sonst sozusagen mitkalkuliert.
Ja. Ich habe jetzt eine lange To-Do-Liste nach dieser Folge. Und ich suche nach einem Termin fürs Money Date. Hat euch das auch inspiriert? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Vielleicht gibt es mir ja noch mehr Inspiration. Falls ihr wie ich auch immer auf der Suche nach guten Podcasts seid, möchte ich euch einen Podcast ans Herz legen, in dem es ganz schön emotional werden kann. Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Die 3 Hosts Kadi, Toni und Lisa sind nämlich super ehrlich und nehmen ihre Hörer und Hörerinnen auch gerne mal mit hinter die Fassade. Sind sich nicht zu schade, auch mal Schwächen zu zeigen und auch Tabuthemen anzugehen, zum Beispiel über Sexismus im Bergsport zu sprechen. Falls ihr Lust bekommen habt auf den Podcast, schaut doch einfach mal in der ARD-Audiothek unter Bergfreundinnen.